herzlich willkommen zu Weltwach Extrem. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und auch wenn das hier schon die zweite Folge ist, möchte ich, bevor es losgeht, ganz rasch ein paar Worte loswerden, damit ihr so ungefähr wisst, was euch hier erwartet. Denn die Veröffentlichung der ersten Folge mit Max Cameo, die liegt jetzt auch schon wieder etwas zurück. Und als sie erfolgte, da hatten wir noch vor, Weltwach Extrem als exklusives Format für unseren Supporters Club zu veröffentlichen. Aus verschiedenen Gründen haben wir diese Entscheidung angepasst und stattdessen gibt es das Format also fortan für euch alle und zwar rotierend mit unseren anderen Bonusformaten unter der Woche. Das sind die Reiseflops und auch weitere, an denen wir noch arbeiten. Mehr dazu bald. Worum geht's also in Weltwach Extrem? In diesem Bonusformat erzählen unsere Gäste von ihren herausforderndsten und inspirierendsten Momenten unterwegs und davon, was sie aus ihnen gelernt haben. Ob die Überwindung körperlicher Erschöpfung, unvergessliche Begegnungen mit Tieren oder Menschen, die Konfrontation mit der Wucht der Natur, kulinarische Eskapaden, es sind ja einfach die kleinen und großen Extremsituationen, die die Würze des Reiselebens ausmachen und unsere Erinnerungen dann auch prägen. Das heißt, anders als im regulären Weltwach-Podcast, die Folgen erscheinen natürlich weiterhin regelmäßig samstags, anders als dort vertiefen wir uns also hier in Weltwach Extrem nicht in aller Ausführlichkeit in eine einzelne Reise, in eine Expedition, eine konkrete Forschung, ein Buch oder so, sondern wir widmen uns im galanten und hoffentlich halbwegs kurzweiligen Galopp einigen Highlights der gesamten Reisebiografie unserer Gäste. Und so machen wir das auch hier in dieser Folge und in der ist eine sehr gute Weltwach-Bekannte zu Gast, nämlich Lydia Möcklinghoff. Und keine Angst, ich kann schon mal verraten, dieses Mal geht's mal nicht um Ameisenbären, sondern, naja, jedenfalls fast nicht. Hört einfach selbst rein. Ich würde sagen, es geht jetzt los. Bitteschön. Reisen am Limit. Unsere Gäste erzählen von ihren herausforderndsten und denkwürdigsten Momenten unterwegs. Dieses Mal Lydia Möcklinghoff. Hallo, liebe Lydia, herzlich willkommen bei Weltwach Extrem. Hi.
Ja, hallo Erik. Ich bin komplett unvorbereitet, ey. Jetzt haben dir wahrscheinlich alle die total krassen Geschichten erzählt und ich stolper hier jetzt so rein und mir fällt irgendwie gar nichts ein.
Ja, wir wollen aber mal sehen, wie du spontan unterwegs bist. Aber ich meine, dass du unvorbereitet bist, das ist natürlich ganz, ganz anders, als wie du sonst so an die Sachen rangehst, nicht wahr?
Ja, ja klar. Also sonst bin ich ja jemand, der sich akribisch auf alles vorbereitet.
Da ist jedes Wort eigentlich geskriptet bei dir. Von daher, ich bin
mal
gespannt.
Vor allem auf Reisen.
Oh ja, oh ja. Das habe ich ja mitbekommen in Tansania unter anderem.
Ja, ja.
Wie wir spontan von einem Co. zum nächsten getänzelt sind. Das war schon toll.
Ja gut, aber also da ist das Wort wir groß. Ich war nicht die Schuhe anhatte, wo die Dornen einfach so durchgehen. Also von daher, ich war eigentlich besser vorbereitet, wenn man es mal
recht
so will.
Ich muss es Zähneknirschen zugeben. Ah, naja, schön. Also jetzt du auch noch bei Weltwach Extrem. Also man muss schon sagen, man kann ja nicht entkommen bei Weltwach. Es ist schon sehr auffällig. Nee. Du schleichst dich überall rein in alle Formate.
Ja, die armen Leute, ne?
Ja, die armen Leute.
Dann denken sie, ach komm, ich gehe jetzt zu Weltwach Extrem, da ist endlich mal Ruhe im Karton. Nein, auch hier, alle.
Hallo, gut.
Da ist sie wieder.
Ah, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendwer doch noch nicht kennt, also du bist natürlich eine der beiden Moderatorinnen unseres grandiosen Tierisch-Podcasts. Tierisch, so genau. Heißt die Show auch, also kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Rund um die wilde Welt der Tiere. Du bist Tropenökologin, du bist wahrscheinlich so ziemlich die weltweit führende Ameisenexpertin überhaupt, würde ich jetzt mal.
Ameisenbären.
Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Ameisen.
Ja, Ameisenexpertin, weil du
alles
so
drin.
Aufgeregt warst. Du
könnte
warst
man
so
ja rausschneiden.
Ja, du warst so aufgeregt, nicht Nasenbär zu sagen, dass du es jetzt schon wieder verkackt hast, aber egal.
Ameisenbärenexpertin natürlich. Nein, von Ameisen hast du ja fast gar keine Ahnung, das will ich dir gar nicht überhelfen, dieses Zertifikat.
Doch, natürlich auch.
Ja, natürlich auch. In ihrer wichtigen Rolle als Futter, nicht wahr?
Richtig.
Für den Ameisenbären. Aber ich möchte sagen, Lydia, für dieses Gespräch, eine Regel möchte ich dir auferlegen. Der Begriff Ameisenbär ist verboten. Heute geht es mal nicht um Ameisenbären. Weißt du warum?
Okay, das finde ich super.
Ich habe mich nämlich vor einer Weile mal wieder mit Christine Thürmer getroffen zum Frühstück, als ich das letzte Mal in Deutschland war. Die meistgewanderte Frau der Welt, die ist ja auch Stammgast bei Weltwach, hört auch beim Wandern fleißig immer Weltwach alle Folgen und ist auch ein Fan von dir und von Tierisch. Freut dich vielleicht, das zu hören.
Wunderbar.
Hört sich auch alles an, meinte aber beim Frühstück, also Erik mal so unter uns, ganz ehrlich,
Mit den Ameisenbären reicht's mir langsam. Also ich weiß jetzt genug über Ameisenbären. Und ich muss sagen, Lydia, also kann ich natürlich nicht nachvollziehen, wie man von diesem Thema jemals genug bekommen kann. Aber sei es drum. Also deswegen.
Nee, also manchmal geht's mir auch auf den Sack, muss ich sagen. Ach, und Frauke und ich haben uns jetzt kürzlich nochmal für tierisch aufgezeichnet. Und Wir zeichnen ja dann immer 4 Folgen auf. Frauke kommt dann zu mir nach Köln, Dann machen wir es uns schön und haben dann schöne 2 Tage. Und dann haben wir 4 Folgen aufgenommen und uns mega auf die Schulter geklopft, weil wir gemeint haben, es kam keinmal der Ameisenbär vor, kam keinmal das Pantanal vor und keinmal Afrika.
Ah, siehst du, Christine, ich weiß gar nicht, was Folgen du hast, falls
nee,
du zuhörst.
Ich habe jetzt die Folgen geschnitten und habe gemerkt, ah nee, doch, kam alles vor.
Man merkt es gar nicht mehr, ne?
nee, das perlt so raus.
Naja, also wir können nichts versprechen jetzt für diese Extremfolge hier, aber Christine, also für dich extra, wir bemühen uns mal um eine ameisenbärenfreie Zone. Mal schauen.
Alles klar.
Also gut, legen wir mal los. Lydia, erste Frage. Was war deine körperlich anstrengendste Reise, die du je unternommen hast? Was kommt dir dazu?
Das kann ich ganz leicht beantworten. Aha. Das war, als ich beim Volk der Naso in den Bergregenwäldern von Panama war, um die zu beraten. Die haben eine Kamerafallenstudie begonnen und dafür sind wir dann mehrere Tage durch den Bergregenwald gegangen. Und Bergregenwald heißt also Bergregenwald, also steile Hänge hoch, steile Hänge runter. Da kam ich wirklich auch an so einen Punkt, wo einfach nichts mehr ging und glücklicherweise holte dann einer von den Naso so eine gusseiserne Pfanne mit so einem Bananenkuchen aus dem Rucksack. Also wo ich so dachte, Alter, ich habe mir vorher so Gedanken gemacht, möglichst wenig die Berge hoch und runter zu schleppen. Nee, ja. Raphael hat einfach so eine 11 Kilo gusseiserne Pfanne mit Bananenkuchen. Der hat mein Leben gerettet.
War dann für dich so eine Art Wiedererweckungserlebnis wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder da.
Auf jeden Fall. Später habe ich Reinhold Messner die Geschichte erzählt und er mich total zusammengefaltet, wie ich denn ohne so Energy Bars und so ein Kram auf so eine Reise gehen kann.
Ah, Reinhold Messner.
Nur so viel zum Thema akribisch vorbereiten.
So viel zum Thema Name-Dropping natürlich auch, das ist klar. Aber ich bin angemessen beeindruckt. Aber du hast dann schon noch genug Restenergie übrig gehabt, um dann auch beratend tätig sein zu können im Regenwald wie geplant. Warst dann nicht nur als müdes Überbleibsel dann da irgendwo bei den Nasen unterwegs.
Nee. Also es ging dann nach dem Bananenkuchen, ging das auch. Und dann habe ich mich weiterhin die Berge hoch und runter geschmissen. Aber es war schon, also mit Abstand, das Anstrengendste, was ich so bisher gemacht habe.
Super. Was war die mental anstrengendste Reise, die du je unternommen hast?
Was heißt denn mental anstrengend?
Psychisch ans Limit.
Wo es mir
das kann
irgendwie
natürlich
auf die Nerven gegangen
genau,
ist.
Genau. Das kann natürlich auch mit körperlicher Anstrengung einhergehen, klar, aber kann ja vielleicht auch was anderes gewesen sein.
Ich könnte jetzt natürlich Tansania sagen.
Jede Reise mit Erik. Südtirol, Tansania.
Jede Reise, die ich bisher mit Erik gemacht habe, war die mental anstrengendste Reise meines Lebens. Hey, das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, also ich habe ja mal
so. Schwierig, weil du halt so ein starkes Nervenkostüm hast, ne? Das ist natürlich der Grund.
Ja, mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Das ist ja auch wirklich so. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe mal so einen Versuch gestartet, auf so Expeditionskreuzfahrtschiffen als Expertin zu
arbeiten. Ah ja, ich erinnere mich.
Arbeiten.
Das hast du mir irgendwann mal erzählt. Ja.
Genau, und das war echt irgendwie nervig. Also es ging mir alles auf den Sack,
was da,
um es
was
jetzt
war
mal
so
ganz
nervig?
Ehrlich zu sagen.
Die Gäste vor allem oder dieser ganze
nee, die Gäste überhaupt nicht, aber das Reiseformat, dass man dann sozusagen überall vorbeigetragen wird, dann war das aber auch so, also wir sollten dann später, wären wir noch in den Amazonas und so und mit so Dingis dann da in die Seitenäste gefahren und so, dazu kam es nie, weil dann Corona kam, aber das heißt, ich habe nur, das ist ein bisschen gemein, das jetzt so zu verurteilen, aber ich habe nur den ersten Teil der Reise miterlebt, wo wir so in Montevideo und so waren. Und da musste ich dann halt so Ausflüge betreuen und musste immer mit so einem Lollipop, mit so einer Nummer drauf von meinem Ausflug da irgendwie dann vor den älteren Herrschaften, die alle total nett waren, eben die Gäste waren überhaupt nicht das Thema, herlaufen. Und ich habe natürlich immer, den Lollipop immer in diesem Schiff vergessen und dann hält man ja auch oft gedacht, auf Rede, also so super weit weg vom Ufer, dann muss einer extra mit so einem Motorboot zurückfahren, um meinen fucking Lollipop zu holen.
Also und, Lollipop wie so eine Fahne stelle ich mir jetzt vor, wo dann halt
ja,
so,
genau,
hier, das
also
ist
so
die
eine
Gruppe von Lydia.
So eine Turi, ja. Genau, das hieß bei uns immer Lollipop, halt die Gruppe 46, die Jeep Safari macht, die läuft jetzt mal hinter mir her und es war furchtbar, das war anstrengend, tatsächlich aus vielerlei Hinsicht.
So ein richtiger Reiseguide-Klischee-Trip.
Genau, und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Und dann musste man auch immer so in dunkelblauen Chino-Hosen und so einem weißen Hemd da rumlaufen und so. Also ich kam mir total verkleidet vor, was ich dann aber auch nicht verstanden habe. Ich meine, man bucht sich Experten, irgendwelche Zoologen, und dann müssen die sich in so eine Standarduniform werfen. Das ist doch irgendwie auch Blödsinn.
Denn das war der eigentliche Grund, weshalb du da an Bord warst natürlich, ne? Deine Vorträge zu genau. halten und den Leuten halt zu erklären, was da so die Flora und Fauna anbetrifft, was da los ist.
Genau, und später, wenn wir dann in der Natur gelandet wären, hätte ich da dann natürlich auch irgendwie Field Guiding gemacht und sowas, und das wäre vielleicht dann auch ganz schön gewesen, weiß ich jetzt nicht.
War es halt dann leider nicht. Naja, okay. Nee. Wo und auf welche Weise hast du deine unangenehmste Nacht auf Reisen verbracht?
Das ist jetzt gemein, weil das sind schon wieder die NASO. Nee, ich habe zwei.
Okay.
Kann ich mich nicht ganz entscheiden. Also einmal bei den NASO, nochmal in Panama im Bergregenwald, weil da haben wir dann nach diesen super krassen Nächten kam man dann immer an so einem Lager an, das die hatten. Und das war halt echt cool. Die haben dann irgendwo, stand dann so ein Baum, wo so Holzplanken so dran gelehnt waren. Und dann haben die halt echt so super schnell diese Holzplanken auf den Boden gelegt, eine Plane drüber gehängt, weil es regnete ja die ganze Zeit. Und dann hat man sich eben wie so Sardinen so nebeneinander auf diese Holzplanken gelegt. Also aber wirklich so Mann an Mann. Ich lag immerhin am Rand, das war noch ganz gut, aber dann der NASO-Opa neben mir, der konnte auch schlecht schlafen irgendwie, weil es war echt also wir hatten auch keine Matratze oder irgendwas. Wir lagen auf diesen Holzplanken, die auch alle nass waren und so. Und der Opa erzählte mir dann irgendwie einen wilden Schwank aus seinem Leben und ich war eigentlich sehr kaputt. Das war eine doofe Nacht, aber eigentlich, ich glaube, die schlimmste Nacht war die, wo ich in einem Hostel war und im Laufe der Nacht feststellte, dass ich Bettwanzen hatte.
Ah, der Klassiker.
Und das war so furchtbar. Dieser Moment, als ich diesen Käfer da in meinem Bett laufen sah. Und ich hatte halt vorher schon, es hatte komisch gerochen irgendwie. Und ich wusste nicht, was dieser Geruch ist. Jetzt weiß ich, wie Bettwanzen riechen. Die haben eigenen Geruch. Und dann haben die mir hinterher noch irgendein anderes Zimmer gegeben. Und ich habe meinen Schlafanzug in den Müll geworfen. Und ich habe mich aber einfach so unwohl gefühlt. Das war richtig fies.
Wo war das, dass ich das mal so grob verorten kann?
In Campo Grande in Brasilien.
Ah ja, okay. Ja, die Bettwanzen, der Klassiker. Okay. Boah. Was war deine, naja, das wird jetzt schwierig, also unmöglich sein für dich zu beantworten. Pick mal was raus. Was war deine lustigste, denkwürdigste oder beeindruckendste Begegnung mit einem wilden Tier? Das hast du natürlich deutlich mehr anzubieten als die meisten, aber vielleicht kommt ja trotzdem irgendwas in den Sinn.
Ja, da muss man natürlich, jetzt darf ich auch eine Tierart, müssen wir jetzt mal kurz
ausklammern.
Umschiffen.
Ja, ganz vorsichtig, wenn ich sehe, du bist hellwachgeistig.
Es schiebt sich sofort so eine Bananenschnauze in meinen Gedanken und ich schiebe sie jetzt wieder aus meinen Gedanken hinaus. Oh Gott, das ist aber jetzt wirklich eine schwierige Frage, die müsste ich ja eigentlich sofort beantworten können.
Ich mache dir keinen Vorwurf, wer jahrzehntelang im Busch unterwegs ist.
Ja, eben. Also vielleicht ist es jetzt gar nicht so spektakulär, fällt mir nur ein. Also irgendwie, und das ist ja auch nicht nur einmal passiert, das passiert öfters, wenn ich im Pantanal im Wald unterwegs bin, dann stolpert man plötzlich über einen Stein und denkt erst so, ach Mensch, jetzt bin ich über einen Stein gestolpert. Dann fällt einem aber ein, es gibt überhaupt keine Steine im Pantanal, da gibt es nur Sand. Und dann fängt der Stein an zu fauchen und dann stellt man fest, dass es eine Schildkröte ist, die da in der Gegend rumliegt. Also das finde ich immer irgendwie einen lustigen Moment, wo man so sich auch so selbst nochmal so nachdenken muss. Also das war so eine Sache, aber
so ein Moment der Erkenntnis.
Wahrscheinlich nicht die spektakulärste Tierbegegnung meines Lebens. Da hättest du mich doch mal vorbereiten müssen, was ich jetzt hier beantworten soll.
Nee, ist doch gut, gefällt mir.
Schiebe ich dann nach.
Ja, schiebe nach. Nehmen wir aber gerne so an. Wann und wo hast du auf den Reisen mal ein besonders atemberaubendes Naturphänomen beobachtet, das dich in Ehrfurcht versetzt hat?
Ja, das sind wahrscheinlich, also Phänomen Gilt ein Wasserfall als Phänomen? Also was ist denn ein Naturphänomen? Ist das irgendwas?
Es könnte ein Polarlichter sein, es könnte ein extremes Unwetter sein. Wasserfall
ja,
ist
dann,
jetzt eher so ein Landschaftsfeature, Wasserfall. Aber ich will jetzt nicht zu kritisch sein, je nachdem, was dir halt so dazu in den Sinn kommt.
Ja, also ich habe jetzt halt als erstes natürlich an die Iguazu-Wasserfälle gedacht, die einfach total krass sind, aber ja, vielleicht auch kein Phänomen. Dann sicherlich super beeindruckend war dieser Tornado, in den wir mal im Pantanal geraten sind, wo einfach binnen Sekunden unsere halbe Lodge einmal auseinandergenommen wurde und einfach diese Gartenstühle, diese aus Tropenholz, die man sonst kaum anheben kann, flogen halt einfach durch die Luft und das Wasser lief überall rein und das Dach wurde abgedeckt und das war schon sehr beeindruckend, weil ich eben dachte, also wir waren noch an einem Punkt, an dem es auch irgendwie aufregend und spannend und abenteuerlich war. Also der Sturm sauste so ums Haus. Wir waren eigentlich gerade beim Mittagessen. Aber ich war schon so weit, mich vorzubereiten, zu sagen, wir müssen alle unter den Tisch. Weil wenn es stärker geworden wäre, dann hätte ich echt Sorge gehabt, dass das Haus zusammenbricht. Also das war so gerade noch cool.
Ja, du hast, ich glaube, auch Audioaufnahmen damals gemacht, ne? Die hattest du, glaube ich, uns in so einem Update aus dem Pantanal, in diesem Segment, das du ein paar Jahre für uns gemacht hast, bereitgestellt. Das klang beeindruckend und beängstigend, ich erinnere mich so vage.
Genau, und das passierte einfach so schnell. Also ich habe, wir fingen an zu essen und ich sagte zur Farmbesitzerin noch so, ich glaube, der Regen ist vorbeigezogen. Und dann hatten wir den halben Teller aufgegessen und waren mitten in diesem Tornado drin, der dann auch wirklich so weite Landstriche bei uns total verwüstet hat. Also wirklich so ein bisschen, also es wirkte so ein bisschen so, ich meine, wenn du drin bist, wir können nicht 100% sagen, ob es jetzt ein Tornado war, weil wenn du da drin bist, wir haben ihn nicht gesehen. Ne?
Ja.
Aber es wirkte so, stellenweise war immer so ein ganzer Abschnitt Wald war einfach zerstört, als hätte der eben so den Rüssel hochgehoben und wieder runter. Also es war als wäre jemand mit sehr großen Füßen durchs Pantanal gelaufen und hätte einfach ganze Wälder komplett zerstört. Also es war echt abgefahren.
Ja.
Und natürlich für die Pantanedos auch aufregend, weil da gibt's auch die Fabelgestalt der Pison, also der große Fuß.
Okay. Und der wird tatsächlich auch in Verbindung gebracht dann mit Stürmen oder hat das eine ganz andere Bewandtnis?
Aber eben, die haben dann hinterher
hat daran
auch gesagt,
erinnert.
Naja, das war halt der Pison.
Okay.
Ja.
Sehr schön. An welchem Ort hast du dich am weitesten von zu Hause entfernt gefühlt?
Ich glaube, in meiner kleinen Hütte vor Sumatra. Also ich war zweimal für jeweils einen Monat, um an meinen Büchern zu arbeiten, in so einer kleinen Hütte vor Sumatra. Also da fliegt man nach Kuala Lumpur, dann weiter nach Bandar Aceh und dann geht's mit so einer Fähre, was auch aufregend ist und ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet hatte. Das heißt, ich bin da so wild in der Gegend rumgetrieben. Und dann sind wir da rübergefahren, fährt man auf eine kleine Insel, Pulau W heißt die. Und dann wird man da nochmal mit dem Bikak, also mit so einem Motorrad mit Beiwagen, wird man da nochmal quer über die Insel gekarrt. Und diese Hütte liegt relativ einsam in so einer kleinen Bucht mit einer großen Terrasse, mit einem Tisch, wo man dann eben super schreiben und arbeiten kann und dann 2 Stunden am Tag geht man schnorcheln. Und einmal die Woche bin ich dann zu den Besitzern gelaufen und habe mir ein kleines Moped geliehen, um Einkäufe zu machen. Aber ansonsten war man wirklich komplett abgelegen.
Das klingt toll, ja. Was war der beängstigendste Moment, den du unterwegs erlebt hast? Bist du irgendwo mal in Gefahr geraten?
Ich überlege gerade. Ich versuche gerade irgendwie so Arsch auf Grundeis-Momente durchzugehen, die ich tatsächlich selten habe. Also,
obwohl du dich
so richtig
nicht immer
Angst
gänzlich
bekomme.
Vorbereitest.
Genau, aber dass ich so richtig Angst bekomme, passiert selten. Mir fällt jetzt gerade tatsächlich nichts ein.
Ja, dann ist doch gut. Entweder du bist extrem mutig und cool oder du hast einfach die Sache ganz gut unter Kontrolle. Glück. Ja, und Glück.
Ich habe auch immer Glück. Also ich wurde natürlich schon, mir wurde in Rio jetzt auch mein Handy geklaut und so, aber da hat man ja keine Angst. Also, weißt du, dann läuft halt dein Handy weg und man denkt,
hast du mir mal erzählt, ich war ja letztes Jahr in Rio, habe immer an deine Geschichte gedacht, wie dir dein Handy geklaut wurde am Strand, so ganz klassisch, klischeehaft, hat Andreas Altmann auch mal von erzählt, dem ist das auch passiert, bei den Reiseflops bei uns. Deswegen, ich kenne mehrere Leute, denen es so ergangen ist. Nur bei dir fand ich sehr sympathisch, dass du damals regelrecht Mitleid mit dem Dieb hattest, soweit ich mich erinnere, weil dein Handy halt so ein altes, olles Teil war. Der hat sich so bemüht um diesen Diebstahl und dann, so dürftige Beute davon getragen.
Ja, ich habe auch gedacht, als er sich das angeguckt hat, muss er auch gedacht haben, ach du Mensch.
Scheiße. Ach, das war wohl nichts.
Ja.
Was war das merk- oder denkwürdigste Souvenir, das du dir von deinen Reisen mal mitgebracht hast?
Ich habe mir mal, aber das ist, glaube ich, so das Standard-Touri-Souvenir von Leuten, die in den Amazonas fahren, habe ich mir ein Blasrohr mitgebracht, wo man dann so mit so Pfeilen schießen kann. Ja. Funktioniert auch total gut, macht total Spaß. Da hatten wir dann irgendwie so eine Zielscheibe im Flur hängen und haben immer Blasrohr geschossen. Das war ganz witzig. Ansonsten, ich nehme eigentlich selten Souvenirs mit. Ich nehme immer aus Brasilien die eine Seife mit, die so gut riecht und so. Aber dass ich jetzt so wirklich was, ich weiß nicht, also.
Sammelt jetzt keinen Tünnef an.
Ich sammle keinen Tinnef an und ich habe natürlich schon ab und an mal aus Brasilien was mitgebracht, aber das will ich jetzt gar nicht sagen.
Aha, hört, jetzt wird es ja nochmal interessant hier. ich hatte mal...
Sagen wir mal, bei meinem merkwürdigsten Souvenir bewege ich mich am Rande der Legalität, deswegen sagen wir mal.
Wir nuscheln es mal so weg. Na ja, gut, bleibt dann der Fantasie überlassen. Sehr gut. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal eine schwierige Frage, aber ist mir ja egal, du musst ja damit zurechtkommen. Was war die herzerwärmendste oder inspirierendste Begegnung, die du auf deinen Reisen mit einem Fremden hattest? Gab es bestimmt ganz viele, aber vielleicht kommt dir ja irgendjemand in den Sinn, wenn du jetzt so dich zurückerinnerst.
Sehr viele. Ah, ja, ich weiß es. Die also das war auch in Panama tatsächlich. Mhm. Und da war ich ja, wie gesagt, erst mit der NASA unterwegs. Das war super anstrengend. Und oben aus dem Wald sah man dann irgendwann mal, als wir ganz oben in den Bergen waren, unten vor der Küste sah man so ein paar Inseln liegen. Mhm. Und da erzählten dann die NASA, machen alle Urlaub und so Strandurlaub und bla bla bla. Und bei uns gab es ja dann Irrungen und Wirrungen im Zuge dieser NASA-Expedition, sodass wir früher zurückkamen und ich dann einfach auf diese Inseln gefahren bin, weil ich einfach fix und foxy war und gedacht habe, komm, ich setze mich da jetzt schön an den Strand und trinke Bier und mache gar nichts. Und fuhr morgens dann mit dem Fahrrad über die Insel und suchte so einen Ort, um zu frühstücken und war sehr antisozial. Also ich hatte überhaupt keine Lust, mich mit irgendjemandem zu unterhalten, weil ich die ganze Zeit mit den NASA unterwegs war und mega nette, tolle Leute, die ich wahnsinnig gerne gemocht habe. Aber halt nicht so das Gefühl für Privatsphäre und so. Das heißt, ich hatte Bock, ich will jetzt alleine sein. Mhm. Und fuhr dann über die Insel, sah auch so ein Café, das irgendwie ganz nett aussah, aber da saß so ein alter Herr davor und der sah sehr kontaktfreudig aus, also bin ich weitergefahren, weil ich gedacht habe, auf keinen Fall. Hab dann aber irgendwie nichts anderes gefunden, bin dann zurück und habe mich dann hingesetzt und wie erwartet natürlich quatschte er mich erstmal an und meinte dann noch so, er hätte mich schon gesehen irgendwie, Ginger Girl on her Kermit Bicycle, weil er meinte, mein Fahrrad sah aus wie das Fahrrad von Kermit, ich auch nicht.
Nett.
Das war Cameron. Cameron kam aus den USA, war dann erst zur Rente auf die Florida Keys und da war es ihm aber zu stressig, also ist er ja in Bocas del Toro gelandet und war ein total cooler Typ, Musiker, der dann irgendwie am Abend die Open Mic Nacht oder Mike, wie sagt man denn? Open Mic.
Ich würde Mike sagen,
Nacht.
Aber du darfst gerne noch Mick sagen.
Ja, Open Mic Nacht. irgendwie organisiert hat und wir haben dann da ewig auf dieser Terrasse gesessen und gefrühstückt und Cameron war ziemlich krank, Und ich glaube, er ist auch so echt so ein bisschen zum Sterben dorthin gekommen, um einfach noch ein paar schöne Monate zu haben. Und ja, dann war ich auch abends da auf dieser Open-Mic-Nacht und habe da Sexy Dave, den Saxophonspieler und seine ganzen Kumpels kennengelernt irgendwie.
Sexy Dave,
Sexy Dave, der Saxophonspieler und also irgendwie so eine wilde Crew älterer Musiker. Es war total cool. Und am nächsten Tag war ich dann auch noch mit Cameron da irgendwie frühstücken und total netter Typ. Und später habe ich dann auf Facebook, war ich mit ihm verbunden, habe ich dann einen Aufruf gesehen. Dann war er auch tatsächlich gestorben, so ein halbes Jahr, nachdem ich da war oder so. Und es war tatsächlich gar nicht gelungen, Angehörige von ihm zu finden. Und seine Freunde organisierten dann da die Beerdigungen und sammelten Geld. Da habe ich dann auch nochmal Geld hingeschickt und nochmal so die Geschichte erzählt. Und ja, das war auf jeden Fall eine coole Begegnung. Okay. Cameron.
Hat er dein Herz erobert entgegen aller Widerstände?
Auf jeden Fall, genau, weil ich war überhaupt nicht aufgelegt, jemanden kennenzulernen.
Schön, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Nochmal ein kleiner Wonneproppen. Mal schauen, ob dir dazu was in den Sinn kommt. Was ist die wertvollste Lektion, die du für dich von deinen Reisen mitgebracht hast, die du aus der Bewältigung von Herausforderungen unterwegs vielleicht auch gelernt hast?
Ja, dass man offen bleiben muss. Also, weil ich habe so meine ersten Reisen, die so weit weg gingen, so über den Äquator und in die Tropen und so, da war ich in Bali mit meiner Mutter und meiner Schwester und so. Boah, und in Bali sind die Leute halt dadurch, dass da, also das war auch irgendwie ein paar Jahre, nachdem da dieser Anschlag in der Disco war, das heißt, der Tourismus war zusammengebrochen. Alle hatten sich aber komplett ihr Leben auf dem Tourismus aufgebaut. Das heißt, die Leute waren auch verzweifelt, aber die waren halt sehr aufdringlich. Also die wollten einem halt immer was verkaufen und so. Und man kam überhaupt nicht in den Kontakt mit den Leuten. Und irgendwie habe ich mir dadurch, bin ich so zugegangen und habe immer nur nein, 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 ich will das nicht, nein, 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 irgendwie so. Und als ich dann nach Brasilien kam zum ersten Mal, das war tatsächlich kurz später, waren wir dann auf so einem Markt, ich und ein Kumpel irgendwie, und so ein Typ hat so Figuren aus so Cola-Dosen gemacht und sprach mich halt an, und ich bin halt sofort in dieser Einstellung irgendwie so, nein, nein, ich will das nicht und so. Dann meinte mein Kumpel so zu mir so, ey, der will dir doch nur zeigen, wie er es macht, jetzt lass ihn doch mal. Und dann war ich ganz erschüttert von mir selbst, dass ich da echt so dicht gemacht hatte und so. Und das habe ich seitdem nie mehr. Also das habe ich komplett abgelegt, dass ich da wirklich so alle abschmettere, sondern ich versuche dann schon immer irgendwie auch offen zu bleiben.
Und auch das Individuum zu sehen, ein Stück weit zumindest, und nicht nur den Verkäufer, die Verkäuferin.
Genau, also ich hatte es jetzt tatsächlich dann nochmal eine ähnliche Situation nach Jahren, weil in Brasilien, die sind alle so schlechte Geschäftsleute, da hat man niemals diese Situation. Aber in Tansania, als ich da war, war ich ja noch ein paar Tage länger alleine und war in so einem Touri-Ort und wollte da eigentlich nur mal so lang bummeln, und das war wirklich nicht möglich, weil die Leute einem die ganze Zeit irgendwas verkaufen wollten, und dann ist es mir auch wirklich nicht gelungen. Also ich habe mich dann irgendwie so auf so ein Gespräch mit einem eingelassen, er war total nett und so, aber am Ende wollte er mir halt auch was andrehen eigentlich nur und so, und da ist es mir nicht gelungen, aber ich habe es zumindest versucht. Und
ist ja auch ein Unterschied, irgendwann ist es halt auch manchmal einfach zu viel, ist aber was anderes, wenn man direkt mit diesen Scheuklappen schon morgens aufsteht und eigentlich alles abschmettert, was irgendwie versucht einzuerreichen.
Genau, und das darf auf keinen Fall passieren. Und noch ganz kurz die Tierbegegnung. Ich glaube, ich muss auch noch, weil ich habe gerade überlegt, also ich habe natürlich so einige Tierbegegnungen, du kennst mich ja, wo ich dann so anfange zu heulen, sobald es passiert. Also das war auch das erste Mal, da habe ich mich sehr über mich selbst abgefuckt, war mit Delfinen, die vorm, also super Klischee halt, die vorm Boot schwammen. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, die Leute mit ihren Delfinen, ey, oh, das nervt aber auch. Und ich die Delfine gesehen, los ging's. Und aber ich glaube, so super beeindruckend war für mich in Kapstadt, war ich spazieren mit einer Freundin, die da wohnte, auf dem Lion's Head, und auf einmal waren da diese Tiere, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Klippschliefer, die nächsten Verwandten vom Elefanten, sehen aber eher aus wie Murmeltiere und sind meine absoluten Tiere, Lieblingstiere jetzt in Afrika.
In Afrika, ich wohlgemerkt. Liebe Klippschliefer. Ne? Also Grüße gehen in raus Afrika. An die Tiere, die wir nicht erwähnen dürfen, aber ansonsten in Afrika. wäre das halt die Konkurrenz.
Die Tiere, die wir nicht erwähnen dürfen, mit denen habe ich auch ein sehr kollegiales Verhältnis. Ja. Also meine Lieblingstiere in Afrika sind auf jeden Fall die Klippschliefer.
Ja.
Und die hatte ich halt so gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte vorher noch nie was von Klippschliefern gehört. Und ich fand die so mega geil, dass ich sofort angefangen habe zu flennen, als ich die gesehen habe. Meine Freundin nebendran nur, was ist denn jetzt los? Also ich meine, wenn man mich gut kennt, weiß man, es geht schnell los. Ne?
Es ist so, ich erinnere mich an diese eine Szene in Tansania, in der ich auch nicht so höflich war vielleicht, als wir den Ngorongoro-Krater bestaunt haben. Und ich hatte Gänsehaut, ich war beeindruckt und plötzlich höre ich so dieses Geheule neben mir und ich tatsächlich so völlig unempathisch. Ist das jetzt Lachen oder Heulen, Lydia? Was geht da? Was
ist es ist Heulen. Es ist so schön.
Naja,
ja, so
zeichnet dich
ja
aus. Dann bist du eben doch offen. Genau. Ne? Das ist das Gegenteil von dem, was du vorhin beschrieben hast. Emotional, absolut offen und empfänglich.
Ja, genau.
Vom Weinen zum Lachen, von Afrika nach Brasilien
schnell.
Und zurück. Das war eine schöne, rasche Reise durch deine extremsten Reiseerinnerungen. Ich danke dir, liebe Lydia. Danke für deinen Besuch.
Und ja, sehr gerne. Und wir haben keinmal Ameisenbär gesagt. Das musste ich doch jetzt nochmal unterbringen. Haha, Christine,
haha, genau. Da musst du durch. Und ansonsten die weiteren Ameisenbären-Updates gibt es dann also demnächst wieder im Pantanal. Im Tierisch-Podcast, wollte ich sagen.
Tierisch-Podcast, auch im Pantanal, aber auch beim Tierisch-Podcast. Wunderbar, genau. Schaltet bei uns ein.
Schaltet ein, es ist wunderbar. Die zweite Staffel ist grandios. Ich finde super. Also,
danke.
Macht's gut, mach du es gut, mach es gut mit Frauke und weiterhin viel Spaß bei Tierisch. Ciao, ciao.
Alles klar.
Tschüss,
Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.